Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses Buch mit dem Titel Der ewige Jesus wird Ihrem Glaubensleben ganz neuen Auftrieb geben. Die Autoren beleuchten Aspekte vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Es macht deutlich, dass wir wirklich am Ende der Zeit leben. Es ist später, als Sie denken. Hören Sie heute von Randall Price den ersten Teil des 8. Kapitels mit dem Thema Die Auferstehung, Grundlage unseres Glaubens. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die Auferstehung, Grundlage unseres Glaubens. 2004 fand der Film Die Passion Jesu Christi den Weg in die Kinos. Es war einer der umstrittensten Filme aller Zeiten. Mel Gibson investierte dafür 30 Millionen Dollar aus seiner Privatschatulle. Die Filmindustrie in Hollywood unkte, der Streifen würde ein Flop werden und keinen müden Dollar einbringen. Während weniger Wochen aber hatte er über 231 Millionen Dollar eingespielt. Nie brauchte die Welt die Botschaft der Auferstehung dringender als jetzt. Viele Menschen haben keine Hoffnung und philosophieren, ich bin nicht mehr als ein Tier. Ihr Leben ist sinnlos und hat keinerlei Bedeutung. Ein amerikanischer Wissenschaftler drückte es so aus. Sie sind ein zufälliges Nebenprodukt der Natur, das Ergebnis von Materie, Zeit und Zufall. Es gibt keinen Grund für ihre Existenz. Das Einzige, was auf sie zukommt, ist der Tod. Ihr Leben ist nicht mehr als ein Funke in einer unendlichen Dunkelheit. Ein Funke, der erscheint, aufleuchtet und für immer verlöscht. Gemeinsam mit dieser atheistischen, abgründigen Idee ging die Lehre vom Tod Gottes einher. Man proklamierte, es gebe keinen Gott. Indem die Menschen jedoch Gott tot sagten, töteten sie gleichsam sich selbst. Denn ohne den Schöpfer wäre unser Dasein völlig bedeutungslos. Das Leben endete dann mit dem Tod und hätte keinen Sinn. Es ist schon merkwürdig, wie diese Art von Theologie selbst christliche Theologen beeinflusste. Einer der Leiter des Jesus-Seminars, einer radikalen Gruppierung, die daran glaubt, dass nur 1% im Neuen Testament den Worten Jesu entspräche, sagt, die Auferstehung sei nicht Jesu Erlebnis, sondern eine Erfindung der Kirche. Erst die Gemeinde habe Jesus zum Christus gemacht. Die Wahrheit von Ostern hänge nicht davon ab, ob es wirklich ein leeres Grab gegeben habe, sondern dass Jesus als lebendige Realität erfahrbar sei. Auch wenn wir die Ostergeschichte ernst nehmen, müssten wir sie nicht unbedingt wörtlich nehmen. Aber vielleicht haben Sie diese Art von Gedanken auch bereits gehört. Es mache keinen Unterschied, was Sie glauben. Nur der Glaube als solcher sei wichtig. Was Sie inhaltlich glauben, ist nach dieser liberalen Position nicht wichtig. Das ist jedoch nicht das, was die Bibel lehrt. Es geht beim christlichen Glauben nämlich sehr wohl auch um den Inhalt. Das Christentum gründet sich auf eine Beziehung zu Jesus, die auf Fakten basiert. Und wir müssen daran glauben, dass das Objekt unseres Glaubens am Leben ist, wenn wir einen lebendigen Glauben haben wollen. Es beginnt damit, dass man an die Existenz Gottes glaubt und dass er diejenigen, die ihn suchen, belohnen wird. So wie es in Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Schon vor Jahrzehnten erklärte der Leiter der amerikanischen Schule für orientalische Forschung in Jerusalem, Die übermäßige Skepsis vieler liberaler Theologen rührt nicht von einer sorgfältigen Beurteilung der vorhandenen Daten her, sondern von einer sehr starken Abneigung gegen das Übernatürliche. Wenn Menschen nicht an die Auferstehung glauben, ja ein solches Geschehnis nicht einmal theoretisch in Erwägung ziehen, dann wird auch eine leere Grabkammer sie nicht davon überzeugen, gläubig zu werden. Die Auferstehung aber ist die Grundlage des Christentums. Das ist der Punkt, mit dem sich keine andere Religion vergleichen kann. Alle Religionen behaupten zwar, wahr zu sein, das ist aber gar nicht möglich. Alle können falsch sein oder eine kann wahr sein, aber es können nicht alle wahr sein, da sich die Aussagen der verschiedenen Religionen widersprechen. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Falls es einen einzigen wahren Gott gibt, gibt es logischerweise auch nur einen einzigen wahren Glauben. Aber welche Indizien können dann die Einzigartigkeit dieses Glaubens belegen? Wenn der Wahrheitsanspruch einer einzigen Religion im Vergleich zu allen anderen so herausragend ist, warum sollten wir hunderte verschiedener Religionen untersuchen? Das Christentum ist die Glaubensrichtung, die auf Tatsachen beruht. Wäre die Auferstehung nicht geschehen, gäbe es auch kein Christentum. Zumindest wäre dieses dann im Laufe des ersten Jahrhunderts auch widerlegt worden. Aber das Gegenteil war der Fall. Es hat sich während Jahrtausenden über die ganze Welt ausgebreitet, aus einem einfachen Grund. Es ist die Wahrheit. Als Jesus vor Pontius Pilatus stand, sprach er in Johannes 18, Vers 37 und 38: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Ja, was ist Wahrheit? Mit welcher Methode sollen wir sie bestimmen? Mit welchen Werkzeugen können wir sie erkennen? Das war auch genau die Frage, die auch den ersten Gläubigen in der Welt gestellt wurde. Jesus hat sich ihnen selbst vor Augen geführt, ist ihnen erschienen als der lebendige, definitive Beweis dafür, dass Gottes Verheißung stimmte. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Hinter dieser Tatsache stehen Fakten und die Zeugnisse von Augenzeugen. Diese Beweismittel hätten vor jedem Gerichtshof ausgereicht. Die leere Grabkammer war für die Jünger ein definitiver Beweis der Auferstehung. Es war für sie die Bestätigung einer lebendigen Realität. In 1. Johannes 1, Vers 1 lesen wir: Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das ist nicht einfach ein Glaube in sich selbst, sondern es ist ein Glaube an Dinge, die wir sehen, hören, spüren und fühlen können. Dieses Zeugnis hat uns jeder der vier Evangelisten überliefert. In Lukas 1, die Verse 1 bis 4 lesen wir: Da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das Neue Testament und die Auferstehung sind also nicht nur Fantasiewerk, sondern bewiesene Tatsache. Es ist ein historischer Bericht, der durch genaue Untersuchungen von exakt arbeitenden Zeugen zusammengestellt wurde. Die Welt damals im ersten Jahrhundert war voll von Geschichtenerzählern. Es gab Legenden, vor allem im jüdischen Glauben, und Heldenmythen in der griechisch sprechenden Welt. Petrus aber stellt klar, dass nichts von alledem benutzt worden ist, um Beweise für die Richtigkeit der Auferstehung zu sammeln. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16 lesen wir: Wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Das Christentum basiert nicht auf Legenden, Mythen oder einer theologischen Auslegung der Gemeinde, sondern auf Augenzeugenberichten wahrhaftiger Ereignisse. Professor Thomas Arnold von der Universität Oxford bestätigte das schon vor 100 Jahren mit folgenden Worten, und es hat nichts von seiner Gültigkeit verloren. Für viele Jahre habe ich nun schon die Geschichte früherer Zeiten studiert und die Bedeutung derer erforscht und erwogen, welche darüber geschrieben haben. Ich kenne keine größere Tatsache in der Menschheitsgeschichte als das große Zeichen, das Gott uns gegeben hat, dass Jesus starb und von den Toten auferstanden ist. Lassen wir die Indizien sprechen, die uns zur Verfügung stehen. Beispielsweise haben viele Menschen den auferstandenen Herrn gesehen. In 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 3 bis 7 lesen wir: Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Einer dieser Zeugen ist uns erhalten geblieben im Barsabar-Familiengrab in Jerusalem. Diese noch ungeöffnete Grabkammer wurde in den 1930er Jahren entdeckt. Barsabar wird in der Apostelgeschichte erwähnt. In Apostelgeschichte 1, die Verse 21 bis 23 lesen wir: Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf: Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dieser Barsabas war also ein wahrhaftiger Zeuge der Auferstehung, der Jesus sein ganzes Leben hindurch begleitete. Aber noch interessanter ist die Tatsache, dass in der Grabkammer das Gefäß mit seinen Knochen gefunden wurde, sein Ossuar. Man sieht deutlich, dass es mit einem Kreuz markiert ist, um zu zeigen, dass er ein jüdischer Christ war. Noch wichtiger aber ist die Datierung dieser Grabkammer, nämlich auf das Jahr 41 nach Christus, also etwa 10 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu. Auf dem Gebeinkasten ist eine Inschrift: Simon Barsabar für Jesus, der Sohn von Josef, der auffuhr. Das ist eine klare Glaubensaussage und gleichzeitig ein deutlicher Augenzeugenbericht der Auferstehung Jesu. Es ist ein sehr wichtiges Indiz, festgehalten innerhalb von nur 10 Jahren nach Christi Himmelfahrt. Kein anderes Vorkommnis der antiken Geschichte hat diese Art von Bezeugung. Darum, was bedeutet die Auferstehung für uns? Erstens, die Auferstehung verkündigt die Göttlichkeit Jesu. In der Apostelgeschichte lesen wir: Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Apostelgeschichte 2, Vers 36. Man kann einen Menschen umbringen, aber nicht Gott. Darum beweist die Auferstehung, dass Jesus Gott ist. In Römer 1, Vers 4 lesen wir: Als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus wurde also eingesetzt als der Sohn Gottes in Kraft. Er wurde in Schwachheit, in menschlicher Gestalt geboren, aber er wurde auferweckt mit göttlicher Autorität. Darum konnte er sagen in Matthäus 28, Vers 18: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass auch die unmittelbar beim Kreuz stehenden Männer gemerkt haben, dass er mehr als ein bloßer Mensch war. Als Jesus am Kreuz rief in Matthäus 27, Vers 46: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Haben Menschen gesagt: Wirklich, dieser Mensch war gerecht. Nachzulesen in Lukas 23, Vers 47. Nachdem Jesus gesagt hatte in Lukas 23, Vers 43, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein, erklärte selbst ein römischer Ledernacken, ein abgebrühter römischer Soldat, in Matthäus 27, Vers 54, Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Jeder, der Jesus sah und hörte, spürte, dass er mehr als nur ein Mensch war. Die Grabkammer ist aber ein noch größerer Beweis dafür, wer er wirklich war. Es überrascht nicht, dass der Mensch Jesus stirbt, sondern es überrascht, dass Jesus Christus, der Herr, stirbt. Andererseits überrascht es nicht, dass Jesus Christus, der Herr, von den Toten aufersteht, sondern dass der Mensch Jesus von den Toten aufersteht. Bis zur Zeit Jesu trennten die Menschen streng zwischen Mensch und Gott. Nun aber war Gott Mensch geworden, und das bleibt er auch in Ewigkeit. Das ist auch der Grund dafür, warum wir in ihn unser volles Vertrauen setzen können. Nur jemand, der selbst Gott ist, kann uns tatsächlich das ewige Leben bringen. Jesus Christus ist der Schöpfer und der Erhalter von allem. Er ist der Herr über alles. Zweitens, die Auferstehung bestätigt unsere Rechtfertigung. Als Jesus Christus starb, wurden wir vor Gott juristisch gültig für gerecht erklärt. Aber wo war der Beweis dafür? Er kam mit der Auferstehung. In Römer 4, Vers 25 lesen wir: Der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Die Auferstehung beweist, Jesus ist lebendig und auch wir werden leben. Er ist die Auferstehung und das Leben. Das eine wird durch das andere erst möglich. Jesu Tod am Kreuz bedeutet noch nicht, dass wir ewiges Leben haben. Er vergab den Menschen bei seinem Tod, sogar den römischen Soldaten und den Pharisäern, die die Schuld an seiner Kreuzigung trugen. Diese Art von Vergebung war aber nur eine Befreiung von zeitlich begrenztem Gericht. Die Menschen waren für den Moment in Sicherheit, aber nicht in Ewigkeit. Jesus musste wieder auferweckt werden zum Leben, damit auch die, die an ihn glauben, ewiges Leben haben können. Im 1. Korintherbrief Kapitel 15, die Verse 3 bis 4 und Vers 14 lesen wir: Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Ohne Auferstehung gibt es keine Basis für den Glauben. Dann wäre unser Glaube nur ein Glaube in sich selbst. Denn wenn das Objekt unseres Glaubens tot ist, dann ist auch unser Glaube tot. Wenn Jesus aber lebt, dann ist auch unser Glaube lebendig und wir sind von der ewigen Strafe befreit. Denn er lebt für immer, um für uns Fürsprache einzulegen. Deswegen muss sich unser Glaube auf einen auferweckten Christus beziehen. In vielen Häusern begegnen wir einer Darstellung des gekreuzigten Christus. Das sieht fast so aus, als wäre Jesus am Kreuz hängen geblieben. Aber dem ist nicht so. Er wurde begraben und ist dann von den Toten auferstanden. Er befindet sich jetzt zur Rechten des Vaters im Himmel und betet für uns. Er schreitet zu unserer Verteidigung ein, wenn der Böse kommt und uns anklagen will. Sein Leben rettet uns. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann hätte er zwar sagen können, es ist vollbracht. Aber dies hätte lediglich bedeutet, dass er menschlich gesehen am Ende gewesen wäre. Doch im Hinblick auf seine Auferstehung meinte er damit, dass das ganze Erlösungswerk vollbracht war. Alles, was notwendig war, um uns zu Gott zu bringen, war abgeschlossen. Er war nicht am Ende, sondern Gottes Werk war getan. Deswegen konnte er seinen Geist freisetzen und zu seinem Vater zurückkehren. So wie Gott nach seinem Schöpfungswerk geruht hatte, konnte auch Jesus von seinem Erlösungswerk ruhen. Die Auferstehung war eine Neuschöpfung. Darum ist die Auferstehung Gottes Amen in Bezug auf Jesu Worte, es ist vollbracht. Jesus Christus hat eine Tür aufgestoßen, die seit dem Tod des ersten Menschen verschlossen war. Er hat sich dem König des Todes zum Kampf gestellt und ihn geschlagen. Alles hat sich geändert aufgrund seines Handelns. Darum werden alle Dinge neu, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt. Man ist eine neue Schöpfung in Christus. Das alte Leben ist vergangen und neue Dinge sind geworden. So sollen wir in dem neuen Leben wandeln. Das ist ein ganz wichtiges Grundverständnis der Bibel. In Römer Kapitel 5, die Verse 9 und 10 lesen wir: Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Er trug das Gericht für unsere Sünden und erlöste uns damit von der Bedrohung ewiger Strafe. Durch den Tod Jesu am Kreuz ist erst die Sühne geschehen und der Preis bezahlt worden für unsere Schuld, damit wir befreit sind vom Gerichtsurteil Gottes. Doch damit kommen wir noch nicht in den Himmel. Vielmehr ist es erst Jesu Leben, das uns in den Himmel bringt. Wir sind vor Gott akzeptiert in Jesus Christus. Sein Tod tritt an die Stelle unseres Todes und sein Leben wird unser Leben. Darum ist die Auferstehung so wichtig. Die Ostergeschichte endet nicht mit einer Beerdigung, sondern mit einem Freudenfest. Die beste Nachricht, die die Welt jemals gehört hat, kam von einer Grabstätte. Wir lesen in Johannes 20, Vers 20: Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Freuen Sie sich auch!
Freude über Freude, das Grab ist leer. Freude über Freude, der Herr ist auferstanden. Halleluja, Jesus lebt, er hat den Tod besiegt. Alles schien zu Ende. Freude über Freude, das
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Der ewige Jesus hörten Sie soeben den ersten Teil des 8. Kapitels von Randall Price mit dem Thema Die Auferstehung, Grundlage unseres Glaubens. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.